Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir schauen heute gemeinsam ins Johannesevangelium, Kapitel 13. Darum wird es heute gehen. Also wenn ihr das aufschlagen wollt, könnt ihr es machen. Aber bevor wir einsteigen, habe ich noch eine kleine Abfrage an euch. Das dürft ihr gerne per Handzeichen machen. Kurz mal euch entscheiden, was euch lieber ist. Und zwar, was ist euch lieber? Abschied oder Ankunft? Also was mögt ihr mehr? Abschied nehmen oder irgendwo ankommen? Das mal überlegt. Also wir geben mal 2-3 Sekunden Zeit und dann frage ich mal, wer mag lieber den Abschied? Jetzt dürft ihr die Hände heben, wenn ihr lieber den Abschied mögt. Und wer mag lieber die Ankunft? Ja, okay, ja. Dann... Wer mag lieber so eine Fastenzeit oder den Advent? Also das sind jetzt die zwei Sachen, so eine Fastenzeit, wo man wirklich Verzicht übt, oder den Advent. Ja, was mögt ihr lieber? Also mal kurz Handzeichen, Fastenzeit. Wer mag das sehr gerne? Okay, und wer mag den Advent sehr gerne? Okay, ja. Das nächste ist dann, was mögt ihr lieber? Ostern oder Weihnachten? Was ist euch lieber? Ich habe nie gesagt, dass es einfach ist, sondern einfach nur eine Frage. Mögt ihr lieber Ostern oder Weihnachten? Ja. Also manche haben so Fragezeichen, eigentlich mag ich beides. Ihr hättet euch auch bei beiden melden können. Ich habe ja nie gesagt, dass ihr euch nur bei einem melden dürft. weil, ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, das ist eine ziemlich schwere Entscheidung. Immer wieder. Weil zum Beispiel Abschied oder Ankunft. Ich mag's auch anzukommen irgendwo, gerade im Urlaub oder bei Freunden. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man Abschied nehmen kann. Weil man sich denkt, ja, jetzt reicht's dann auch. Jetzt möchte ich gerne wieder heim, so ungefähr. Möchte wieder daheim sein. Mir hat mal zum Beispiel am Schloss Klaus, hat immer der Lutz Kettwig, der lange Leiter dort war, hat gesagt, ja, Leute, ihr müsst auch irgendwann mal Abschied nehmen. Weil wenn ihr nicht Abschied nehmt, dann könnt ihr nicht wiederkommen. Dann haben wir keine Vorfreude. Deswegen nehmt ruhig Abschied und dann kommt ihr wieder. Ist doch auch schön. Ja. Genauso bei Fastenzeit und Advent. Wenn ich euch jetzt sage, Advent ist eigentlich eine Fastenzeit. Und wir stopfen uns die ganze Zeit voll mit Keksen. Aber manche machen das tatsächlich noch so, dass die Guzle oder die Weihnachtskekse, Plätzchen halt, dass es die erst an Heiligabend gibt. Erst ab Weihnachten. Und dann wird in der ganzen Adventzeit gebacken. Jeden Abend riecht es nach Keksen, nach Plätzchen, nach Guzle. Und dann darfst du nichts haben bis zum Heiligabend. Manche sogar bis zum 6. Januar. Oder Ostern und Weihnachten. An Weihnachten gibt's halt mehr Geschenke, aber an Ostern ist das größere Geschenk ja eigentlich geschehen, denn der Herr ist auferstanden. Also was nimmt man jetzt? Und das sind so die Fragen, wenn man sich entscheiden muss, und da geht's auch ein Stück weit drum heute in Johannes Kapitel 13. Wenn ihr wollt, könnt ihr das aufschlagen. Es geht um die Verse 1 bis 30 vom Kapitel 13. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil das ist mir zu viel, das jetzt alles vorzulesen, aber ihr dürft's gerne aufschlagen und dann mitlesen. Ganz grob geht es in den Versen 1 bis 17 um die Fußwaschung und dass Jesus nochmal seine Jünger einlädt zum letzten gemeinsamen Abendmahl. Und sagt, wir feiern nochmal zusammen. Und dann ab Vers 18 geht es darum, dass Jesus verraten wird. Dass er diesen Weg gehen muss, der vorherbestimmt ist. Und auch um das Weggehen des Verräters. Und da wird das Handeln von den Jüngern auch ein bisschen erklärt. Und ganz grob geht es heute, wenn wir das so haben, also in diesem Kapitel 13, seht ihr es hier vorne, es geht um Verlassen, Verraten, Vertrauen, Verstehen, Verantworten und Verändern. Das sind so diese Schlagworte, die da drin stecken. Und das geht rund um die Verse 17 und 18, also davor und danach. Und da heißt es im Kapitel 13 vom Johannes, Verse 17 und 18, wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Doch ich rede nicht von euch allen. Ich kenne ja die, die ich erwählt habe. Aber was die Schrift sagt, muss sich erfüllen. Der mein Brot isst, tritt nach mir. Vater, danke, dass wir heute hier zusammen sein dürfen und auf dich hören dürfen. Dass wir sehen dürfen, was du getan hast, Herr Jesus, und wie du gehandelt hast, hier im Johannes im 13. Kapitel, aber auch ringsrum, wo wir sehen dürfen, was du getan hast in unserem Leben, für unser Leben, damit wir Leben haben. Öffne du jetzt unsere Herzen, mach unsere Gedanken frei, dass wir von dir hören, Herr. Amen. Es geht um diese Worte und zuerst geht's ums Verlassen. Verlassen einfach deswegen, weil zuallererst da ist, dass Jesus Christus die Gegenwart Gottes verlassen hat. Die Gegenwart des Thrones, des Thronsaals Gottes. Jesus hat sich ganz bewusst aufgemacht und gesagt, ich verlasse die Herrlichkeit des Reiches Gottes, um auf die Welt zu gehen und in diese Welt zu kommen. Er hat es ganz bewusst verlassen und hat gesagt, ich lasse das alles hinter mir, um den Menschen zu dienen. Das heißt in Philipper Kapitel 2 ab Vers 6, dass er die ganze Größe Gottes, die Herrlichkeit des Herrn hinter sich lässt. Obwohl er derjenige ist, durch den alles gewirkt ist. Das lesen wir in Kolosser 1 ab Vers 15. Oder wir sehen auch in 2. Korinther 8 Vers 9, dass Jesus ganz bewusst gesagt hat, ich lasse alle Schätze und allen Reichtum, den ich im Himmel habe, hinter mir, um auf die Erde zu kommen. Ich verlasse diese Gegenwart meines Vaters, um auf der Erde zu sein. Und genau das feiern wir an Weihnachten, auch im Advent, dass wir darauf zugehen und sagen, ja, Jesus hat sich aufgemacht und ist arm geworden, klein, als kleines Kind in diese Welt gekommen, um uns zu dienen. Und das in dem vollen Bewusstsein, dass er sagt, ich habe meinen Vater verlassen und ich werde auf dieser Erde dienen, aber ich werde auch verlassen werden. Denn die Jünger, die mit ihm unterwegs sind, die werden ihn verlassen. Die werden ihm nicht mehr beistehen. Und er weiß das. Er geht da ganz bewusst drauf zu und sagt, ich komme auf die Erde und alle Menschen werden mich verlassen. Sie werden sich von mir abkehren. Sie wollen mich nicht, aber ich komme trotzdem. Selbst die engsten Freunde werden mich verlassen, werden abhauen, weil sie nicht können. Und dann ist Jesus ganz allein. Gott ist ganz allein da. Aber Jesus nimmt das auf sich und sagt, ich mache das. Und so geht er von Weihnachten bis Ostern und sagt, genau das soll sein. Und an Ostern muss auch das kommen, was ich nächstes rausgenommen habe, der Verrat. Jesus redet über den Verrat. Christus sagt, ja, ich werde verraten werden. Und es heißt schon im Psalm 41. Psalm 41 zitiert er hier in Vers 18, der mit mir das Brot isst, wird nach mir treten. Der, mit dem ich das Brot esse, der tritt nach mir. Hier passiert etwas, was man eigentlich hauptsächlich verstehen kann, wenn man das Passa betrachtet. Und weiß, dass im Passamahl gemeinsam gegessen wird. Man sitzt gemeinsam am Tisch. Und dort gibt es immer wieder so Schälchen. Wer schon mal ein Passafest mitgemacht hat, der weiß das, dass da Schälchen sind und dass man da immer wieder etwas reintaucht. Und dass man auch gemeinsam in das Schälchen reintaucht. Und auch nach seinem Nachbarn schaut. Und so taucht dann der Verräter das Stück Brot mit dem Herrn in diese Schälchen. Und dann wird deutlich, dieser Verräter, der da ist, ist ganz nah bei Jesus. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Viola essen würde und wir so weit auseinandersitzen, oder mit Elias da hinten, dann könnten wir gar nicht zusammen, selbst wenn das Schälchen hier stünde, es müsste schon jemand sein, der nah dran ist, der nah an mir dran ist, der nah an Jesus dran ist. Und der verrät ihn. Man kann sich jetzt hin und her fragen, hat der Judas überhaupt eine Chance gehabt? Schon in Vers 2 heißt es ja, er wird verraten werden. Und Judas musste das ja machen zur Verherrlichung Gottes. Aber darauf möchte ich gar nicht großartig eingehen, denn Judas ist vorrangig erstmal dabei beim Essen. Überhaupt ist die ganze Begebenheit spannend. Dieses Essen ist da, alle sind dabei und sie sitzen zusammen. Und wenn ihr das mal überlegt, mit wem teilt man das Essen? Da ist man selten mit den größten Feinden oder Verrätern zusammen. Sondern schaut man, dass man Gemeinschaft hat, miteinander unterwegs ist, miteinander isst und es genießt. Und hier ist jetzt ein Verräter dabei. Und dann ist es noch der, der die Finanzen über hat. Wenn ihr euch mal vorstellt, in jedem Verein, dann schaut man, hast du irgendwo mal was angestellt, am besten geklaut, betrogen, gelogen? Und dann machen wir dich zum Finanzbeauftragten. Das würde keiner machen. Weil die Finanzen etwas sind, da achtet man ganz besonders drauf, dass jemand Aufrechtes da ist. Jemand, der sich gut kümmert. Und so ist es eigentlich gar nicht so deutlich, dass dieser Verräter wirklich der Judas ist. Es kommt so zusammen und doch ist es der Judas, der ganz markant im Licht der Welt steht, der vor Jesus steht, der mit Jesus ist. Es ist hell erleuchtet, wo Jesus ist. Da ist das Licht. Da, wo Jesus auch sagt, in Johannes Kapitel 1, das Licht ist in diese Welt gekommen, die Dunkelheit kann es nicht erfassen. Das heißt dann nochmal in Kapitel 3 vom Johannes, dass die Menschen die Finsternis lieber hatten als das Licht, obwohl das Licht so deutlich vor ihnen war. Und dagegen steht ganz markant die Finsternis. Kapitel 13, Vers 30. Dass Judas gesagt hat, okay, ich habe das Brot genommen und jetzt gehe ich. Jesus sagt ihm noch, tu, was du tun musst. Und dann geht er raus in die Finsternis. Bewusst weg vom Licht hin zur Finsternis. Er wählt die Finsternis über dem Licht und sagt, das ist mir lieber. Und das, obwohl er hier beim Essen war. Der Verrat kommt. Und das, obwohl er unter den Freunden war, in dieser vertrauten Atmosphäre, in dieser Vertrautheit. Ja, vertraut mit Jesus. Dass sie miteinander unterwegs sind. Und da ist allein schon die Frage deutlich. Oh, jemand wird Jesus verraten. Wer ist es wohl? Wer könnte es sein? Du oder du? Einer von uns hier? Wer von uns würde das denn überhaupt machen? Wir sind doch jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Wir können ihn noch nicht verraten. Das kann doch nicht sein. Nee, da muss gleich noch jemand dazukommen. Das muss ja jemand von außen sein. Weil hier für uns lege ich ja die Hand ins Feuer. Das kann keiner von uns sein. Weil alle vertraut sind mit dem Herrn. Weil dieses vertraute Zusammensein da ist, dieses von der Fußwaschung gemeinsames Essen. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist es denn? Dann passiert auch etwas ganz Spannendes, dass der Petrus sagt, ah du, frag doch mal. Also das ist eins der wenigen Male, wo Petrus sich nicht traut, direkt zu fragen, sondern sagt, hier, mach du doch, bist näher dran, frag du ihn doch. Und dann kommt dieser Jünger, den Jesus lieb hatte. Und der fragt ihn. Übrigens ganz wichtig, es ist nicht den, den Jesus lieber hatte als die anderen, sondern es ist einfach nur der, den Jesus lieb hatte. Jesus liebte Johannes, so wie auch die anderen Jünger, so wie alle Menschen. Der Jünger, der von Jesus geliebt wurde, der fragt für die anderen, sagt, ich liege hier mit dir am Tisch, ganz nah dran, sag's mir doch. Wer ist das? Wer verrät dich? Und da wird deutlich, dass Jesus ganz bewusst gekommen ist, um diese Vertrautheit zu haben. An Weihnachten in die Welt gekommen ist, um die Vertrautheit zu den Menschen aufzubauen. Wie es dann in Johannes 3, Vers 16 heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dafür ist Jesus gekommen, weil er dieses Vertraute aufbauen möchte. Sagt, ich möchte diese Liebesbeziehung haben. Auch wenn dann drei Verse später steht in Johannes 3, Vers 19, sie mochten die Dunkelheit lieber als das Licht, hat Jesus sich trotzdem aufgemacht und hat gesagt, das ist es mir wert, diese Vertrautheit aufzubauen. Das möchte ich machen. Und es geht um diese Liebesbeziehung, die Jesus anbietet, wo er sagt, ich mag dich. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. In dem Fall ist es schon beim Fußwaschen so, dass diese Vertrautheit da ist. Und in dem Moment, wo die zusammen sind, wird eigentlich allen Jüngern klar, eigentlich haben wir alle Dreck am Hacken. Irgendwo sind wir alle schmutzig. Wir brauchen alle die Reinigung von Jesus. Keiner kann es aus sich selbst machen. Das ist etwas, was Jesus für uns tut. Und das gilt bis heute. Wir wissen dürfen, ja, wir sind vielleicht beschmutzt, wir sind vielleicht dreckig. Aber Jesus macht das, dass er für uns da ist. Dass er eine Vertrautheit aufbaut. Und jeder Jünger und wir bis heute dürfen das wissen. Ja, wir können es nicht aus uns. Das ist, wenn Jesus uns reinwäscht. Immer wieder. Und nicht so, wie der Petrus gesagt hat, wasch mich gleich ganz, sondern nur das, was wieder dreckig geworden ist. Wenn wir einmal mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir dabei. Dann brauchen wir diese Nachreinigung immer wieder. Und diese Vertrautheit baut Jesus auf und sagt, ich lass dich nicht in deinem Dreck. Er nimmt uns an mit unserem Dreck, sagt, ich wasche euch rein. Weil Jesus verstanden hat, worum es geht. Wir sind eigentlich verstanden von Jesus in dem Dreck, in dem wir sind. In dem Schmutz, in der Sünde, in dem Verfehlung, in der Schuld, die wir haben, werden wir verstanden von Jesus. Weil er als Mensch auf diese Welt gekommen ist. Er hat uns gedient. In dieser Art und Weise, wo Jesus die Füße gewaschen hat. Und vielleicht hat der ein oder andere es mal beim Ostergarten mitgemacht, wenn dann dazwischendurch die Füße gewaschen werden und die Leute dann ganz bewusst mal einen Schritt zurückgehen. Na, ich hoffe, ich bin das nicht. Ah, meine Fußnägel sind nicht lackiert. Ah, ich habe so Hornhaut. Meine Zehen sind krumm. Meine möchtest du nicht waschen, die riechen nicht gut. Ah, vielleicht solltest du sie gerade deswegen waschen, aber peinlich ist es mir schon. Füße, das ist immer irgendwas Heikles, dass Menschen das nicht gerne herzeigen. Nicht gerne sagen, hier, wasch doch mal meine Füße, es wurde doch mal langsam Zeit, dass du kommst. Und es ist eine ganz sensible Art und Weise, dass man die Füße wäscht und es zulässt, dass Jesus den Dreck abwäscht. Und so ist dieses Heikle oder Sensible mit den Füßen dieses deutliche Beispiel, dass Jesus sagt, ich möchte aber den Dreck wegwaschen. Und übrigens auch den Dreck von einem Judas, der ihn verrät. Judas war mit eingeladen und auch gesagt bekommen, ich wasche dir deine Füße. Du hast die Möglichkeit, bei mir zu sein. Und Judas geht hinterher weg und sagt, nein, mir ist die Finsternis lieber. Da sieht man den Dreck auch nicht so. Da muss ich mir nicht dauernd die Füße waschen. Dann brauche ich Jesus ja nicht mehr. Und so ist der verrät, in diesem Verstandensein mit dabei. Jesus sieht ihn, versteht ihn und weiß, was er tun muss und lässt es zu. Aber die Einladung ist trotzdem da, dass alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So war es auch für Judas da. So ist es auch für später, für Petrus, den Verräter, da, dass die Rettung da ist durch Christus. Der große Unterschied zwischen Judas und Petrus ist nicht, dass der eine schlechter war oder einen größeren Verrat gemacht hat, sondern Judas ist in die Dunkelheit gegangen und dort geblieben. Und Petrus hat Jesus verraten, ist dann aber zu Jesus gegangen, zurück ins Licht, zum auferstandenen Herrn und hat die Vergebung empfangen. Er hat gesagt, meine Füße müssen wieder gewaschen werden. Und das gilt bis heute, dass wir sagen, bei allen Verfehlungen, bei allen Problemen, die wir haben, bei Dingen, die nicht richtig laufen, Christus ist unsere Rettung. Er ist der Retter. Und er ist derjenige, zu dem wir immer wieder kommen dürfen. Ich darf dann wissen, ich bin geliebt. Ich darf euch zusagen, ihr seid geliebt vom Herrn. Und er möchte euch aufnehmen. Deswegen ist er gekommen, vom Himmel in den Stall, vom Stall auf die Flucht nach Ägypten, dann zurück nach Israel. Dort hat er gewirkt. Die Menschen haben ihn gefeiert, haben ihn angebetet. Sie haben aber auch gesagt, wie kann das denn sein? Wie kann denn jemand so reden? Wollen wir das? Sie haben ihn verstoßen, sie haben die Finsternis lieber gehabt. Er ist gestorben, gekreuzigt worden, auf die brutalste Art und Weise hat er sein Leben abgegeben, um dann aufzuerstehen. Und jetzt sitzt er wieder zur Rechten Gottes des Herrn. Und das ist der, der uns verstanden hat, der uns versteht, weil er als Mensch gelebt hat. Jesus weiß genau, wo wir drin stecken. Jesus weiß genau, was wir haben, weil er es selber durchlitten hat. Dafür ist er gekommen, das feiern wir an Weihnachten, dass er gekommen ist und sagt, ich verstehe, wo du herkommst, aber die Rettung biete ich dir auch an. Das ist Christus. Das ist der Christus, den wir feiern können. Und genau das ist auch die Verantwortung Gottes. Dass er sagt, meine Verantwortung ist es, die Menschen zu mir zurückzuholen. Von Anfang an sagt Gott, du kannst nicht aus dir selber zurückkommen zu mir. Ich bin der Einzige, der diesen Weg beschreiten kann. Und deswegen sendet der Vater seinen Sohn. Sagt Gott, ich fülle die Lücke aus für dich und für mich. Dass Jesus kommt und sagt, lass dich einladen, lass dich hineinnehmen ins Licht. Und er bezahlt für die Schuld, die eigentlich unbezahlbar ist, mit seinem Leben und sagt, jetzt ist Gerechtigkeit da, die Gerechtigkeit Gottes. Und daran sollten wir uns an Advent, im Advent erinnern, an die Ankunft des Retters, der verändert. Es wird im Advent immer heller, Stück für Stück, dass wir sagen, ja, Jesus ist der, dem wir im Advent die Ehre geben, gerade in diesem Advent, dass wir ihm die Ehre geben. Dass wir sagen, ja, er ist der Herr und das sollten wir weiter sagen. Nicht nur am Heiligabend, sondern jetzt auch schon die Zeit bis dahin nutzen. Wenn wir die Einladungsflyer vom Weihnachten verteilen, dass wir sagen, wir erinnern uns daran, dass der Retter gekommen ist und dass er alles für uns bezahlt hat. Deswegen feiern wir Heiligabend. Deswegen feiern wir Weihnachten. Kommt, lasst euch einladen. Wir brauchen niemanden in die Dunkelheit gehen zu lassen, sondern wir können alle einladen zum Licht der Welt, zum Herrn und Heiland. Wir können sagen, das ist der Herr, der gekommen ist. Der, wo es in Jesaja 9 heißt, er ist der Friedefürst, der Gottheld, der Ewigvater, der Herr der Herren, der Immanuel. Das ist der, der kommt. An den dürfen wir erinnern. Er ist unser Herr und Heiland. Er ist der Herr der Herrscharen, der gekommen ist, um unser Leben zu verändern. Uns zu verändern. Und das bietet er allen Menschen an. Unsere Aufgabe ist es nur, das weiter zu sagen. Dass unser Leben bestimmt werden soll von Christus. Christus, der für unsere Schuld bezahlt hat, weil wir aus uns heraus nicht zu Gott kommen können, sondern nur durch Christus. Weil er uns rein macht, weil er das Licht der Welt ist. Das eine Licht als der Retter der Welt. Es heißt immer wieder, der eine Retter ist der Herr, der kam wie ein hilfloses Kind. Ein hilfloses Kind, um uns zu dienen, hier in der Fußwaschung. Das hilflose Kind kommt, um uns zu dienen. Er ist der Retter, der durch sein Opfer den Weg frei macht. Das ist unser Leben, das dann ein Opfer für ihn sein soll, für ihn sein darf, ihm zur Ehre, dass wir vor ihn kommen, dass wir sagen, Wir geben ihm die Ehre und unterstellen uns Jesus Christus als dem Herrn der Herren. Daher lade ich euch jetzt ein, dass wir das nächste Lied gemeinsam singen und dass wir dazu aufstehen und Gott die Ehre geben, dass wir das bekennen und heraussingen als Gebet und als Bekenntnis. Jesus, der Retter, ist gekommen. Er kam als Kind in diese Welt und ist unsere Rettung und unser Heiland. Lasst uns aufstehen, das Lied gemeinsam singen.